Stichwort Grosszügigkeit, Frage nach Preis-Leistung führt uns her zu dem nächsten Abschnitt aus dem Maleachi. Wir sind bis jetzt in dieser Predigtreihe so vorgegangen, dass wir immer hergelost haben, was redet Gott mit seinem Volk, mit den Israeliten. Und sie jetzt gerne zurückfragen, ich finde, das machen sie noch gut. Warum auch immer, dass sie das fragen. Wo ist es denn? Oder Gott, wo sehen wir es denn, was du jetzt sagst? Wo zeigt sich's, was du kritisierst oder was fehlt? Und wir haben es bis jetzt so gemacht, dass wir immer auch im fehlerhaften Verhalten von den Israeliten, von den Menschen in Gottes Volk gesehen haben, da ist ein Fehler, da ist etwas, was nicht funktioniert, da ist etwas, was nicht geht. Und gleichzeitig in dem, was nicht ist, immer auch den Hinweis gesehen auf Christus, wo wird kommen, wo das wird ausfüllen, wo nicht gegangen ist bei den Israeliten, wo das wird vollenden, wo noch nicht ist. Also der bessere Plan, der neue Bund, der neue Bund von dem, wo im ersten Bund bruchstückhaft war. Wir haben immer auch wieder gemerkt, die Sackgasse, so kann es nicht weitergehen, und es ist so nicht weitergegangen. 400 Jahre Funkstille. Einmal nichts aufgeschrieben. Zwischen dem Maleachi und dem Kommen von Jesus als Kind. Der Weg vom Entdecken werden wir auch heute einschlagen, also wo es ums Versagen der Menschen geht. Einerseits auch im Umgang mit Gaben, mit dem Zehnten, mit dem, wo Gott ihnen anvertraut hat. Und andererseits heranschauen auf das, wo Gott den neu geschenkt hat, in Jesus Christus. Die Aussicht auf den Neubund und auf das, was Jesus wird ausfüllen, wo Menschen nicht können. Und jetzt lade ich euch ein, dass wir auf den Predigtext hören. Das ist Maleachi, Kapitel 3, ab Vers 6. Daniela tut es uns nochmal vorlesen.
Ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Ihr aber habt euch auch nicht geändert. Ihr seid genau wie euer Stammvater Jakob und alle eure Vorfahren. Ihr missachtet meine Weisungen. Sie sind euch gleichgültig. Kehrt um zu mir. Dann werde auch ich mich euch wieder zuwenden. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Ihr aber fragt, warum sollen wir umkehren? Was haben wir denn getan? Ich antworte euch, findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Ihr betrügt mich doch die ganze Zeit. Ihr entgegnet, womit haben wir dich denn betrogen? Ihr habt mir den zehnten Teil eurer Ernte nicht gegeben, und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Das ganze Volk betrügt mich, deshalb habe ich euch verflucht. Ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem überreich beschenke. Ich lasse keine Heuschreckenschwärme mehr eure Felder und Weinberge kahlfressen und euch die Ernte verderben. Dann werden alle Völker euch glücklich preisen, weil ihr in einem so herrlichen Land lebt. Darauf gebe ich, der Herr, der allmächtige Gott, mein Wort.
Ein erster Gedanke. Die Abmachung von Gott mit seinem Volk über den Zehnten und wie das Volk der Israeliten Gott betrügt, aber eigentlich vor allem sich selber. Gott hat mit den Israeliten eine Abmachung getroffen. Man könnte auch sagen, ein Bund oder ein Vertrag. Eine Abmachung. Dass sie 10% von ihren Ernteerträgen sollen in den Tempel bringen und so Gott zur Verfügung stellen. Bevor wir weiterdenken, die Abmachung, das Gebot vom Zehnten, wird im Neuen Bund, im Neuen Testament so nicht mehr wiederholt. Es wird nicht mehr aufgenommen. Der Zehnte ist also eine Abmachung sie vor allem und zuerst ein Gebot vom ersten Bund zwischen Gott und seinem Volk, den Israeliten. Was es denn für uns könnte bedeuten, wo nicht zu den Israeliten gehören und in einem neuen, in einem besseren Bund leben. Über das werden wir im zweiten Teil darüber nachdenken und vielleicht klingt da oder dort etwas zwischen den Zielen an. Aber vom Zehnten als staatliche Abgabe ist zuerst mal so ein bisschen die Rede zur Zeit der alttestamentlichen Könige, wo die Israeliten gesagt haben, Gott, alle anderen Völker haben einen König, wir wollen auch einen. Alle anderen dürfen, wir wollen auch. Das kennen wir vielleicht, je nachdem, aus der Erziehung von Kindern. Alle anderen Kinder dürfen später ins Bett in der Sommerferie, alle anderen Kinder haben mehr Sackgeld. Vielleicht können wir es uns ein bisschen vorstellen, alle anderen, Herr König, wir wollen auch. Das sagt Gott, denkt einfach dran, wenn ihr das wollt. Ihr könnt einen König haben, aber ein König, der wird euch auch einfordern, dass ihr müsst Steuern abgeben in Form von einem Zehnten. Abgabe von Korn, Wein, Vieh, eine Steuer, eine Zehnte, die euch durchaus auch belasten kann. Besonders in der Königszeit hat also der Zehnte einerseits die Verbindung mit dem, was wir heute an Steuern, Staatssteuern, viele haben gerade die Steuererklärung, glaube ich, ausgefüllt so in diesen Tagen, oder sollte es dann noch, hat mit dem etwas zu tun gehabt, mit Steuern. Und ein Zehnte für Jerusalem, für den Tempel, für das Ermöglichen vom gottesdienstlichen Leben, finden wir dann vor allem im 5. Buch Mose. Der Zehnte verliert dort ein bisschen den Charakter der Staatssteuern. Und kommt mehr den Charakter über für die Versorgung vom Tempel, vom gottesdienstlichen Leben, das zu ermöglichen. Nach dem Exil, also nach der Deportation der Israeliten, und wo sie wieder zurückkommen, und das ist die Zeit, wo der Maleachi redet, ist Israel kein eigenständiger Staat gewesen, sie hatten einen fremden Herrscher gehabt. Über das klagen sie auch, sagen, wir sind zwar zuhause, aber es befällt uns immer noch ein fremder Herrscher. Und die Steuern haben sie diesen Fremdherrscher gegeben, und der Zehnte war reserviert für den Tempel. Für das Fortbestehen eigentlich von der Versorgung der Leviten, die im Tempel dient haben, und der Zehnte vom Zehnten hat die Leviten weitergegeben an die Hohepriester. Der Zehnte vom Zehnte. Es gibt einige Bibelstellen, wo der Zehnte auch weniger Abgabe ist, Steuerabgabe vielleicht, sondern mehr Geschenk. Eine Gabe, also ein Geschenk, ein Ausdruck von Ehre und von Dank. Das ist ja schon ein bisschen etwas anderes, ob man etwas muss zahlen, wie Steuern, oder ob etwas ein Geschenk ist, ein Ausdruck von Dankbarkeit. Das ist vielleicht ein bisschen ein Unterschied. So denke ich zum Beispiel an Jakob, wo Gott einmal gesagt hat, wenn du mich bewahrst, wenn ich gehe und wieder zurückkomme und mir nichts passiert, wird ich dir aus Dankbarkeit, nachdem, dass du mich bewahrt hast, den Zehnten geben. Als Dank, wenn ich erfahren habe, wie du für mich sorgst. Oder ich denke an die Zehnte vom Abraham im Gespräch mit dem Melchisedek, nachdem der Abraham gesegnet worden ist. Es ist eine Antwort auf den Segen, den der Abraham bekommen hat. Mit Brot und Wein ist es, glaube ich. Das könnt ihr nachlesen. 1. Mose 28 und 1. Mose 14. Verkürzt könnte man also in dieser Anklage, die Gott an sein Volk richtet über den Maleachi, Folgendes vielleicht formulieren, ein bisschen verkürzt, ein bisschen eingeschränkt. Gott sagt, als Volk werft ihr mir vor, dass ich nicht für euch sorge. dass es euch schlecht geht und ich nicht mehr gut für euch schaue, dass ich mich Gott verändert habe und nicht mehr der gleiche bin. Aber in der Tat ist es umgekehrt. Nicht ich habe mich verändert, sondern ihr habt euch verändert. Was für euch Väter der Zehnte war, ein Ausdruck von Dankbarkeit, habt ihr verändert. Habt ihr gekürzt. Mein Segen ist nicht kleiner geworden, aber euer Dank ist irgendwie kleiner geworden. Hat die Inflation erlebt. Euer Dank. Ihr habt meinen Dank geraubt. Ich habe euer Land gegeben, wo euch nicht gehört. Ihr habt Früchte geerntet, wo ihr nicht gepflanzt habt. Das gibt es bei unseren Gärten selten. He? Und ihr fragt, wie viel kann man vom Zehnten kürzen, dass Gottes Segen gerade noch da ist? Wie weit raus kann ich gehen, ohne dass es kippt und ich aus dem Segen rausgehe? Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie viel muss sie zahlen, dass die Leistung von Gott gerade noch so für mich passt? Aus einer Dankgabe habt ihr in eurem Herz, in eurem Denken eine Pflichtabgabe gemacht. Habt ihr ein Gesetz gemacht, das euer Herz kalt lässt? Ihr tut noch, was ihr müsst. Aber der Dank ist auf der Strecke geblieben. Und Gott sagt, ihr meint, der Zehnte dient mir Gott. Aber mir ist alles, was es gibt auf dieser Welt. Mir ist jedes Gold, mir ist alles, was es gibt. Ihr meint, der Zehnte dient mir, Gott. Aber in Wahrheit ist es umgekehrt. Der Zehnte, den ihr gebt, dient euch. Dass ihr einen Ort habt, wo ihr könnt Gottesdienst feiern könnt. Dass ihr einen Ort habt im Tempel, wo ihr könnt mit eurer Schuld hergehen könnt. Und ein Sühnopfer kann gebracht werden, damit ihr von eurer Schuld entlastet werdet. Der Zehnte, den ihr gebt, dient euch, damit ihr einen Ort habt, wo ihr mit eurer Last könnt herren und der Opfer befreit werdet. Ihr meint, der Zehnte sei für mich, dabei sorge ich genau mit dem für die in eurem Volk, wo keine Zesse haben. Für die Witwe, für die Weise, für die, die arm dran sind. Es hat noch keine Ergänzungsleistungen gegeben oder anderes. Sondern wenn ihr am Zehnten spart, baut ihr am Gottesdienst ab. Und ihr, wenn ihr den Zehnten kürzt, kürzt ihr bei der Bedürftigkeit von eurem Volk. Und wer ist euer Volk? Vielleicht deine Familie. Dein Vater, deine Mutter, deine Kinder, deine Enkelkinder, wo nicht mehr wissen, woher mit der Not. Weil vom Zehnten immer auch Essen parat gemacht worden ist und es im Tempel zu essen gehabt für Bedürftige. Oh Gott sagt, wenn ihr es nicht gebt, betrüget ihr euch selber, dann werdet euch Bedürftige nicht mehr versorgt. Und wir wissen selber, wenn wir sagen, ja, die Armen nicht versorgt werden, ist das manchmal Gott uns ein bisschen am, darf ich so sagen, am A vorbei. Am Herz vorbei, ja. Aber wenn wir merken, die Bedürftigen, die kenne ich, das sind die Menschen, die ich lieb habe, und man weiß nicht wie. Und Gott sagt, ihr betrüget letztlich euch selber. Im Grunde genommen ist es so, sagt Gott durch den Malachi, stellt ihr mir als Gott den Dank, der für euch sorgt. Damit ehret ihr im Grunde genommen nicht mehr Gott, sondern ehret etwas anderes. Im Grunde genommen beten wir dann nicht mehr allein Gott an, sondern das, was wir suchen. Für das, was wir uns sonst investieren, mit unserem Dank, mit unserem Vermögen, mit dem, was wir haben. Und Gott ruft auf zur Gesinnung und er sagt, wenn ihr eure Gesinnung mir gegenüber verändert, werde ich euch wieder segnen. Aber wenn ihr weiterhin mit so einem verhärteten Herz unterwegs sind, werde ich mich zurückziehen. Ihr meint, der Zehnte sei die Grundlage von meinem Segen. Dabei ist es umgekehrt. Ich segne euch. Und der Zehnte ist Ausdruck von eurer Dankbarkeit und dient euch im Unterwegssein. Die Anmachung, das Gesetz vom Zehnten, gehört zum ersten Bund, zum Bund von Gott mit den Israeliten. Aber der Bund ist immer wieder gebrochen worden. Die Weitergeschichte zeigt, es hat nicht verhebt. Sie hat, wahrscheinlich hat sie schon gehört. Wahrscheinlich hat sie es auch gehört, aber im Alltag hat sich nicht verändert. So dass Gott schon vor Grundlegung von dieser Welt beschlossen hat, dass es einmal wird eine Lösung müssen geben, die nicht von den Menschen abhängig ist. Ein neuer Bund. Vor Grundlegung der Welt hat Gott schon beschlossen, seinen Sohn zu schicken. Also der erste Bund hat immer irgendwo ein bisschen, darf ich so sagen, ein Ablaufdatum gehabt oder ein Datum, wo man weiss, es muss etwas Größeres kommen, es muss etwas Umfassendes kommen. Es war wie der Hinweis gewesen, der erste Bund, es zeigt etwas von dem Ganzen, wo wird kommen mit Jesus. Und so war es gewesen, 400 Jahre Funkstille, was die Israeliten im ersten Bund erfahren haben, was sie gesehen haben, ist von Anfang an wie vorläufig gewesen, auf das, wo wird Gott tun, seine Grosszügigkeit noch einmal anders zeigen, wenn er es den Israeliten gezeigt hat mit einem Land, das noch gegeben hat, wo sie nicht ihres war. Mit Früchten, die sie geerntet haben, die sie nicht gepflanzt haben, noch ganz eine andere Grosszügigkeit. Mit Jesus Christus. Gottes Grosszügigkeit in Jesus Christus und die Einladung seiner Art, immer ähnlicher zu werden. Der Heilige, der allmächtige Gott selber hat Jesus Christus erwählt, seinen Sohn, und das Wertvollste, was es je gegeben hat und gegeben wird, uns zu geben. Zum noch einmal seine Güte, seine Barmherzigkeit uns zu zeigen. Die Güte, die Barmherzigkeit, die sich vor allem und zuerst zeigt, dass wir als Heilige, als Unheilige, als sündhafte Menschen nicht an unserer Schuld müssen zugrunde gehen. Sondern in Christus Vergebung haben, neue Lebensausrichtung. Es gibt verschiedene Zeugnisse im Neuen Testament, die von dieser Grosszügigkeit von Gott reden. Eins haben wir gehört im Römerbrief. Das ist so ein Abschnitt, der sich in frühen Jahren von meinem Leben eingeprägt hat, mal mit einer CD. Es war nur ein Hörspiel, ein Musical. Aber ich kann den Bibeltext wenig mehr hören, ohne mich zu erinnern, an den Schatz, der in mein Leben geleitet worden ist mit so einem Musical. Sollte er uns mit ihm nicht alles andere schenken. Noch andere Zeugnis. Dass Gott seinen Sohn gegeben hat in die Welt und unter uns gewohnt hat. Dass wir an ihm Gottes Herrlichkeit erkennen. Johannes am Anfang vom Evangelium sagt, und wir haben von seiner Fülle genommen. Das ist doch Reichtum, das ist doch Großzügig von seiner Fülle. Genommen. Gnade um Gnade. Nicht nur einisch. Noch einisch. Haben wir genommen von seiner Grosszügigkeit. Der Vers hebt den Reichtum raus, wo Gott uns teilt. Mitteilt. Das Höchste hat Gott für uns eingesetzt. Dort im 2. Korinther Kapitel 8 sagt der Paulus, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er reich war. Jesus hat gehört alles, was es gibt im ganzen Universum. Alles. Obwohl er reich war, wurde er arm um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich werdet. Gott tauscht Verhältnis. Der reiche Gott wird arm, damit wir arme Menschen reich werden von ihm. Das ist kein Kuhhandel. Das ist Gnade, das ist Güte, das ist Geschenk. Gottes Grosszügigkeit wird uns vor Augen gemalt und wir stellen fest, Gott hat uns in Jesus Christus alles geschenkt. Und zweimal erscheint der Zehnte im Neuen Testament, einmal in Matthäus 23, das ließ sie sich vielleicht sogar noch merken. Matthäus 23, das Mahnwort der Pharisäer, wo Jesus es als richtig erkennt und sagt, ihr haltet den Zehnte. Sehr exakt.
Das war die Stärke der Pharisäer. Und auch ihre Schwäche. Ihr haltet den Zehnti, Jesus sagt, sogar bei Dill, Küchenrötli, bei Münzen und bei Kümmel, glaube ich, war es. Dill, Münzen und Kümmel war es, glaube ich. Bis ins letzte Krötli, ihr haltet ihr den Zehnti. Aber ihr tut Barmherzigkeit und Glauben vorenthalten. Ihr tut alles abwägen und gebt den Zehnti, aber Barmherzigkeit und Gnade tut ihr vorenthalten und lebt es nicht. Und Jesus sagt eigentlich, den Zehnti geben kann man oder soll man tun. Aber Barmherzigkeit soll man nicht weglassen und Güte. Also Jesus erklärt den Zehnti nicht als überflüssig, aber macht deutlich, die Antwort vom Mensch soll jetzt über das Gesetz rausgehen, als lange nicht das Gesetz einzuhalten. Weder bei Dill noch Münzen oder beim Kümmel. Kümmel kann er sowieso haben. Für die meisten Menschen, die es nicht so gern haben. Es soll übergehen. Es soll Glauben, es soll Barmherzigkeit dazukommen. Der Zehnte als Opfergabe an und für sich ist nicht mehr Gegenstand vom Neuen Bund, wo nicht mehr ein Bund ist von Gesetzmäßigkeit. Ich könnte auch hinten einmal auftun, das hilft. Sondern der Neue Bund geht über das Erste raus. Wir sollen Jesus nicht folgen mit 10% von unserem Leben. Jesus hat nicht gesagt, komm, folg mir nach mit 10% von dir. Sondern er hat gesagt, komm, folg mir nach. Komm, folg mir nach. Mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Leben, mit allem, was wir haben. Nicht, weil wir dann Aussicht haben, dass es dann ein bisschen mehr Segen gibt für uns. Das ist ein bisschen das Versprechen im Alten Testament. Prüft es und schaut, ob ihr dann nicht zurückkommt. Und ich stehe dazu, ihr kommt nicht zurück. Aber im Neuen Testament ist es anders. Folgt mir nach, nicht damit ihr mehr Segen bekommt, sondern ich habe euch mein Wertvollstes schon gegeben. Und jetzt kommt mit. Folgt mir nach. In Jesus Christus sind wir Menschen gerufen, berufen, ihm zu dienen, in seine Nachfolge zu gehen. Und Jesus hat festgestellt, ihr könnt nicht zwei Sachen dienen. Gott und dem Mammon zum Beispiel. Und in diesem Satz wird die rechte Gottesverehrung und die dämonische Beziehung zum Geld gegenübergestellt. Es ist auffällig, dass Geld zu allen Zeiten immer eine besondere Macht auf uns Menschen ausgeübt hat. Die Schweiz rühmt sich ja so als Land der Banken. Ja, es hat immer eine Faszination, eine Macht, bis hin zu einer versklavenden, dämonischen Macht. Und der Rabbi hat es folgendermaßen mal gesagt, mir hat das gefallen, Reichtum ist wie Salz. Reichtum ist wie Salz. Es würzt möglicherweise dein Essen. Aber wenn es versalzen ist, dann wächst der Durst ins Unendliche. Hat er schon mal eine Pizza gehabt, wo zu viel Salz drauf gehabt? Da trinkt man die ganze Nacht und es ist immer zu wenig. Der Durst geht ins Unendliche. Als Glaubende, als Jesus-Nachfolger unterliegen wir manchmal auch dieser falschen Sicherheit, die wir unseren Besitz meinen zu haben. Und im negativen Bereich stellen wir fest, dass Geld, Besitz auf uns Menschen Macht ausübt, wo wir häufig nicht so gut damit umgehen können. Und Gott hat uns als Schöpfer, Erlöser ein uneingeschränktes Recht gegeben, mit dem umzugehen, zu verwalten. Aber es gehört unbestritten, alles, was ist auf dieser Welt, alles Gold, heisst es, glaube ich, im Psalm, gehört Gott. Aus dieser Sicht wundere ich mich manchmal ab mir selber. Über sich selber wundere ich mich vielleicht gescheiter wie ab den anderen. Aber ich wundere mich manchmal ab mir selber, dass ich dann immer wieder mal vor dieser Frage stehe, wie viel dass ich denn soll geben. wenn hinter all diesen Gütern, hinter all diesen Fähigkeiten, hinter aller Lebenssitte in meinem Leben Gottes Güte steht. Wo er uns gibt und beauftragt, verantwortungsvoll, verantwortungsbewusst damit umzugehen. Und vielleicht nicht nur verantwortungsbewusst, sondern im Neuen Testament auch sendungsbewusst. Was unser Auftrag ist in dieser Welt. Jesus zu verkündigen, Menschen zu Jüngern zu machen. Im 1. Korintherbrief ist ein grosses Thema die Geldsammlung für die neutestamentliche Gemeinde in Jerusalem, für die Muttergemeinde. Für die Hauptgemeinde, für die Jerusalemer Gemeinde, die Nöte hat, besonders für Witwe, für Bedürftige. Und verkürzt setzt der Apostel Paulus ein Zeichen und macht deutlich, Mission in der Welt kann nur einhergehen, wenn Geschwister nicht Mangel erleiden. Also Mission draussen und Diakonie drinnen muss einhergehen. Versorgung der Geschwister im eigenen Haus Jerusalem und die Evangelisation, die Mission muss Hand in Hand gehen. Und dann sagt der Paulus so herrlich, und ich will mich dort einhalten, er sagt, Kapitel 8, Vers 8, dabei gebe ich euch keinen Befehl, ich gebe euch nur einen Rat. Ich finde das so schön, wenn das Paulus sagt, ich nehme ihm ein Wort. Und dann folgt der bekannte Satz, wer spärlich sät, wird wenig ernten, wer mit vollen Händen sät, wird auf eine reiche Ernte zugehen. Der Satz wird manchmal, dürft es mich auch, missbräuchlich so als Druckmittel verwendet. Und jetzt tut endlich richtig. Ich glaube, es geht nicht darum, ich gebe dir Gott, dann gibst du mir. Das tönt in meinen Ohren nach Kuhhandel, nach Preis-Leistung. Wenn ich dir viel gebe, komme ich über. Ja, warum gebe ich es denn? Wegen mir oder wegen dir? Gott kann und hat immer wieder selbstlose, freudige Geber überreich gesegnet, beschenkt. Und wenn es nur ein Bätzchen ist von der Menge, das letzte Tröpfchen Öl, das letzte Stäubchen Mehl oder die letzte Münze, wo eigentlich für das Essen für heute Abend gewesen wäre. Es geht nicht um Menge. Jesus, Gott hat immer wieder freudige Geber unerwartet, gesegnet, versorgt. Er hat das immer wieder gemacht, aber er muss es nicht. Gott ist Gott und nicht mir. Und dann sagt der Paulus weiter, den Korinther, wo er schreibt, also überlegt euch, wie ihr die Liebe, die Christus euch entgegenbringt, erwidern könnt. Ein jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat und nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Darf man sich da umkehren? Wer von Gott geliebt ist, kann fröhlich geben? Weiß es nicht. Das Ziel von dieser Sammlung, von der der Paulus redet, ist folgendes, dass viele Menschen Gott dafür danken. Das ist das Ziel. Paulus sagt, das ist das Ziel. Dass viele Menschen Gott dafür ergeben. Dass Gott der Mittelpunkt unserer Anbetung bleibt. Da wird Anbetung, Gott ergeben, Gott danken, ganz handfest. Dass viele Menschen Gott dafür danken. Unser Gehen ist nicht immer ein Spiegel von unserem geistlichen Zustand, aber unser Gehen ist manchmal auch ein Prüfstein von unserer Liebe zu Gott oder zu Geschwisterten und zu den Bedürftigen in dieser Welt. Ich weiss, es ist ein Spagat, es vergab fast keinen Tag, wo nicht irgendeine Einzahlung kommt oder etwas. Wir sollen nicht nach dem handeln, wer uns bedrängt oder am lautesten oder am häufigsten ruft, sondern mithelfen, dass möglichst viele Menschen Gott danken und ihn gross machen. Der Paulus weist Korinther darauf hin, dass sie nicht nur finanziell zu den Reichen gehören. Übrigens, wer mal in Altkorinth war, sieht schon ein bisschen etwas von dem Prunk, den sie hatten mit diesen Säulen. Sondern sie gehören auch bei der Gabe vom Geben. Bei dieser Gabe zum Weiterschenken zu den Reichen. Dort sind sie begabt, die Korinther. Er redet von den Korinther. Wir kommen wieder ein bisschen mehr zu uns. Ich glaube, es gibt Menschen, die haben Mühe, mit ihrer Schuld und Sünde zu Jesus zu kommen. Vielleicht fällt uns das manchmal schwer, mit unserer Schuld und Sünde zu Jesus zu kommen. Und wenn das so ist bei uns, brauchen wir Veränderung von unserem Denken und von unserem Stolz. Wenn wir Mühe haben, mit unserer Schuld zu Jesus zu kommen. Und es gibt Menschen, die haben Mühe, ihre Finanzen zu Jesus zu bringen oder abzugeben. Und dort braucht es Veränderung von unserem Denken und von unserem Drang, noch mehr zu haben. Von dieser Sucht nach Haben oder Habsucht. Ich weiss nicht, wie wahr, dass wir mehr gefordert sind. Wir dürfen Christus froh bringen, was wir haben, an Schuld und Sünde. Aber auch an Geld und Gabe. Zusammenfassend, abschließend: Gottes Großzügigkeit in Jesus Christus steht vor unseren Augen. Gott ist es, wo uns gibt. Und es gibt nicht weniger, wenn er geht. Es gibt nicht mehr. Ihm ist alles, die Erde, was drin ist. Der Zehnte als Gesetz wie bei Malachi, ist aufgehoben, abgelöst, erfüllt in Jesus. Jesus will nicht nur der Herr über unsere Zehnte sein, sondern er möchte der Herr sein über unser ganzes Leben. Wir stehen ganz in seiner Nachfolge, ganz in seinem Dienst, wo er unser Herr geworden ist. Das Mass vom Zehnten kann mir Hilfe, kann mir Orientierung, Anleitung sein, wie ich es jetzt denn konkret könnte leben, die Dankbarkeit. Wie ich mit Finanzen Gott kann ehren und machen, dass möglichst viele Menschen Gott danken. Kann ein Gedankenanstoß sein, Möglichkeit aufzeigen, über Gottes Größe und Barmherzigkeit nachzudenken und ihm dafür zu danken. Vielleicht aber auch einisch mit mehr wie die Zehnte, vielleicht einisch auch mit weniger wie die Zehnte, so wie wir es vermögen. Das Gesetz ist erfüllt, das müssen wir nicht mehr erfüllen. Das Gesetz fragt gern, wie viel muss ich machen, dass es genug ist? Wie viel muss ich machen, wie viel muss ich geben, um in Gottes Augen Gunst zu bekommen? Aber wir leben aus der Gnade im Neuen Testament. Wir müssen Gottes Gunst nicht mehr erwirken mit dem Gesetz. Wir leben aus der Gnade. Leben aus der Gnade erkennt, er hat alles für mich getan, durch sein Opfer von seinem Sohn. Und fragt, wie kann ich jetzt die passende Antwort geben in meinem Leben? Liebe ist nicht vom Gesetz abhängig. Aber ich denke, dass Liebe auch selten unter das Gesetz wird gehen. Finanzielle Gaben, Spende in Gottes Reich ist für mich eine Übung von dieser Grosszügigkeit, die Gott mir gegenüber lebt. Dem Ausdruck zu verleihen, vielleicht meinem Glauben sichtbar, so sichtbar wie Spenden eben sind oder das Weitergeben, das darf auch ganz verborgen sein, Ausdruck zu bringen, nämlich den Glauben, Gott sorgt für mich. Kennt ihr jemanden, der grosszügig ist? So bin ich eingestiegen. Wir haben gehört von Gottes Grosszügigkeit in Jesus Christus. Jesus Christus, Gott selber, ist über alle Maße grosszügig mit dir und mir. Und er lässt uns ein, immer mehr seiner Art gleich zu werden, Gott zur Ehre und den Menschen zur Hilfe.